Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ja, und damit starten wir hinein in die erste Ausgabe des Jahres 2026. Wir hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Alles hat so geklappt, ja, und schon sind wir alle wieder im beruflichen Alltag und im Hamsterrad. Bei mir an meiner Seite, fröhlich und gesund wie eh und je, der Chefredakteur von Reise von 9, Christian Schmicke.
Und bei mir ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Und wir befinden uns ja, lieber Christian, in einer eisigen Woche. Sturmtief Elli soll uns in dieser Woche so einen richtigen Schneesturm gönnen. Und deswegen, glaube ich, hat man noch mehr Freude daran, in Gedanken auf jeden Fall, ist das bei vielen Menschen so, den Urlaub des Jahres anzudenken und dann natürlich auch zu buchen. Passend dazu gibt's diese Ausgabe ein Interview mit einem ganz besonderen Reiseveranstalter.
Wohl richtig. Also die Branche bezeichnet das ja immer als Buchungswetter, ne? Wenn es entweder eklig ist, weil es regnet oder nieselt oder sonst was. Und wenn es besonders kalt ist und richtig schneit, dann ist das natürlich auch ein Anlass, mal darüber nachzudenken, ob es nicht schön wäre, mal wieder ins Warme zu kommen. Ich habe mich für den ersten Podcast des neuen Jahres tatsächlich mit jemandem unterhalten, der für einen etwas ungewöhnlichen Reiseveranstalter unterwegs ist. Franziska Just ist die Chefin des Jugendreiseveranstalters Go Jugendreisen und der sitzt in Augustdorf, das ist im Westfälischen, im Kreis Lippe und ist gar kein kleiner Player in der Branche. Mit ihr habe ich mich darüber ausgetauscht, welche Herausforderungen und interessanten Entwicklungen es denn im Markt für betreute Jugendreisen gibt. Und das war auch ein Thema, wie denn der Generationswechsel in ihrem eigenen Unternehmen vonstatten gegangen ist.
Und das hören wir jetzt. Eine ganz besondere Geschichte auch, wie das Unternehmen gegründet wurde, ist mit dabei. Viel Spaß jetzt bei unserer allerersten Ausgabe und hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Franzi.
Hallo.
Go Jugendreisen ist in der Jugendreiseszene tatsächlich kein kleiner Player, aber vermutlich nicht jedem und jeder in der Reisebranche schon wirklich bekannt. Erzähl uns doch mal ein wenig was über euer Unternehmen.
Ja, sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, kein kleiner Player. Wir sind Jugendreiseveranstalter, Anbieter für Kinder- und Jugendreisen. Wir haben ca. 30.000 Teilnehmende jedes Jahr und fahren damit auf klassische Ferienfreizeiten überall nach Südeuropa, Spanien, Kroatien, Italien, Frankreich. Wir haben ein Jugendcamp an der Ostsee und bieten dort Jugendreisen von 9 Jahren bis 17, 18 an in unterschiedlichen Produkten. Und sind da einer der größten Anbieter Deutschlands.
Dein Vater hat das Unternehmen ja gegründet. Wie kam es eigentlich dazu?
1986. Tatsächlich ist das eine ganz interessante Geschichte. Er war Handballtrainer und hat sich quasi inspirieren lassen von deren eigenen Handballfahrt. Damals sind die mit den Jugendlichen aus dem Verein nach Schweden gefahren, hat sich gedacht, daraus könnten wir vielleicht auch ein Unternehmen machen, weil an der Stelle muss man einmal sagen, heute sind wir Veranstalter für betreute Jugendreisen. Wir kommen aber aus dem B2B-Bereich. Das heißt, wir sind lange Jahre hauptsächlich Veranstalter für Konzeptreisen für schon bestehende Jugendgruppen gewesen. Das heißt, für karitative Träger, für Sportvereine, Kirchenfreizeiten haben wir die touristischen Leistungen erstellt. Das heißt, Busanreise organisiert, Zeltcamps aufgebaut, Verpflegung vor Ort, Sportangebote vor Ort angeboten. Und daraus war halt aus dieser Handballfahrt das eine ganz gute Inspiration für das Produkt. Und daraus sind wir entstanden. Es hat sich ein bisschen mit der Nachfrage geändert in den letzten Jahren. Jetzt sind wir hauptsächlich Anbieter für betreute Jugendreisen. Das heißt, das Produkt an sich ist geblieben, aber wir bieten jetzt die Betreuung mit an und haben Einzelreisende als Kunden.
Einzelreisende tatsächlich? Mhm. Wie sieht das aus?
Genau, also das sind Kinder, Jugendliche aus ganz Deutschland, die bei uns buchen und wir sammeln die ein an unterschiedlichsten Abfahrtsorten und erst im Bus lernen die ihre Mitreisenden kennen. Die Gruppendynamik bildet sich dann im Bus und wir bilden die Gruppe für diese Reisen.
Vor ungefähr 1000 Jahren habe ich auch mal Kinder- und Jugendreisen betreut. Ja. Das ist aber wirklich schon lange her. Was hat sich denn deiner Einschätzung nach seither oder in den letzten Jahren und Jahrzehnten beim Thema Kinder- und Jugendreisen verändert?
Ich muss sagen, ich glaube, vom Kern her hat sich tatsächlich nicht ganz so viel geändert, weil am Ende machen wir immer noch Kinder- und Jugendreisen in hauptsächlich Feriencamps. Irgendwie die Grundintention der Kids und auch der Eltern ist immer noch die gleiche. Es geht darum, eine Ferienbetreuung zu schaffen. Es geht darum, für die Kids eine gute Zeit zu machen, irgendwie den Sommer des Lebens zu gestalten. Aber natürlich in der Art und Weise, wie das Ganze abläuft, hat sich einiges geändert. Von den Anbietern an sich, wenn du bei einem karitativen Träger unterwegs warst, sind immer noch die meisten, die unterwegs sind, aber längst nicht mehr so viele, wie es noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Das heißt, dort, man fährt weniger mit lokalen Anbietern, mehr mit größeren Veranstaltern wie uns mit. Und auch das Angebot an sich hat sich verändert. Es geht weniger irgendwie an die Nord-Ostsee. Es geht eher Richtung Spanien, Kroatien. Es sind mehr Anforderungen an das Produkt da. Wir wollen Highlights erleben, Ausflüge machen. Die Anforderung an die Betreuung ist auch eine andere. Eltern schauen genau hin. Wer kümmert sich da um mein Kind nachher, was ja auch absolut berechtigt ist dabei? Das sind alles Themen, die sich da verändert haben nachher, ja.
Genau, ich greife jetzt mal zu einem relativ frühen Zeitpunkt unseres Gesprächs diesen Aspekt auf. Ne? Ganz oft wird ja in den Medien gerade kolportiert, ne? Jugendreisen, Partyreisen und da wird ordentlich gesoffen und sonst noch was. Wie siehst du das? Wie sieht die Realität bei euren Reisen aus?
Ich glaube, man muss da immer ein bisschen differenzieren in diesen Punkten, weil natürlich gibt es Partyreisen, die sind Teil des Jugendtourismus, aber sicherlich nicht der Hauptbestandteil davon. Ne? Die allermeisten Jugendreisen gehen in Feriencamps, wo Kids sich auch ausprobieren und was erleben. Ich glaube, das kennen wir alle aus unserer Jugend noch, das hat sich auch nicht verändert. Und das gehört zur Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen auch dazu. Man muss immer ein bisschen schauen, in welchem Rahmen das nachher abläuft. Ne? Solange Betreuer irgendwie dabei sind, sich gekümmert wird und ja, die Kids in einem gewissen Rahmen dort ihre Ferien auch erleben können, glaube ich, gehört das auch einfach dazu. Und dann gibt es den klassischen Partyreisen, Tourismus, den es gibt. Auch den bieten wir an. Man muss dazu sagen, die Nachfrage steigt auch, gerade in diesem Bereich. Die Kids haben ja auch gerade in dieser Post-Corona-Zeit das Bedürfnis danach, auch unterwegs zu sein. Die wollen feiern gehen, die wollen in Clubs gehen, die wollen sich ausprobieren. Und auch dort muss man sagen, was gehört da zur Lebensrealität der Kids dazu? Wie kann man da ein gutes Angebot schaffen, dass sie in einem betreuten Rahmen feiern gehen können? Und was sind vielleicht auch Punkte, wo es irgendwie gefährlich wird nachher, ne? Und wir haben da einen ganz guten Weg gefunden. Wir sagen, okay, wer Partyreisen buchen möchte, kann das bei uns machen. Wir organisieren exklusive Partys mit den Kids, wo auch wirklich unsere Betreuer dabei sind. Wir kennen alle Partner in den Destinationen. Und wissen, was da auf sie zukommt. Das sind erprobte Prozesse, die da passieren. Und dann ist es auch möglich, ne, in diesem Rahmen für 16-, 17-jährige Partyreisen zu machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch irgendwie begleitete Partyreisen oder wo das exzessiv passiert. Da muss man mal ein bisschen unterscheiden nachher. Ne? Ich denke mal, es ist so ein Für und Wegen. Ne? Ich verstehe das, dass man da den Rahmen halten muss. Und gerade in den Medien gab es ja auch sehr negative Berichterstattungen zum Thema Partyreisen. Aber auf der anderen Seite erleben Kinder und Jugendliche, wenn sie aufs Dorffest gehen, auch ähnliche Geschichten nachher dabei. Ne?
Das leuchtet ein. Ein interessanter Aspekt bei Kinder- und Jugendreisen ist ja immer die Frage, wer eigentlich die Entscheidung dafür trifft. Wohin gereist wird und mit wem gereist wird. Wie ist das heute und hat sich das in den vergangenen Jahren deiner Einschätzung nach verändert?
Also die Entscheidung, würde ich sagen, wird am Ende des Tages gemeinsam getroffen. Das machen Eltern und Jugendliche zusammen. Ist aber auch ein bisschen abhängig von dem Alter der Jugendlichen. Bei so 12-Jährigen haben Eltern schon noch mehr ein Auge drauf als bei 16-, 17-Jährigen. Aber was sich auf jeden Fall verändert ist, hat, dass die Kids sich selber viel intensiver auch informieren. Also meistens ist es so, dass die Eltern eher den Veranstalter nachher vorgeben, aber die Kids schon entscheiden nachher, wo es hingeht. Die haben sehr konkrete Vorstellungen auch, wie sie sich ihren Urlaub vorstellen, informieren sich, tauschen sich mit Gleichaltrigen da aus und informieren sich natürlich auch viel über die sozialen Medien in dem Bereich. Also es ist immer so eine Gemeinschaftsentscheidung am Ende des Tages. Wir haben auch immer noch eine sehr aktive Telefonbetreuung bei uns, weil Jugendreisen einfach auch ein sehr betreuungsintensives oder beratungsintensives Produkt sind. Und da haben wir auch von bis Anrufe, ne? Manchmal sind es Freundesgruppen, die gemeinsam anrufen und ihre Fragen nochmal stellen. Irgendwie Mütter, die für die ganze Gruppe aus der Klasse der Kinder anrufen und alle Fragen abklappern. Oder auch Familien, die gemeinsam dann anrufen, um ihre Fragen zu stellen. Da kann man das schon ganz gut sehen, dass da die Entscheidungen dann gemeinsam getroffen wird in den unterschiedlichen Wegen.
Ich habe zu meiner Überraschung erfahren, dass ihr einen gedruckten Katalog produziert. Ne? Und
Ja.
nun sagt man ja, okay, die jungen Leute lesen eigentlich gar nichts mehr auf Papier, sondern die informieren sich über Social Media und wenn es hochkommt, noch über andere Online-Portale. Auf welchen Wegen gelangen denn in aller Regel die Kunden zu euch? Ist das Social Media? Ist das sonst wie online oder spielt der Katalog tatsächlich noch eine tragende Rolle oder ist er nur ein kleines Zugeständnis an die Eltern?
Ja, also tatsächlich haben wir noch unseren Katalog. Der hat aber nicht mehr die klassische Rolle, wie es wahrscheinlich vor 15 Jahren noch der Fall war, sondern ist eher ein Teil des Informationsweges, Informationsflusses, bis man tatsächlich zur Buchung kommt bei uns. Diesen Katalog verschicken wir auch nur an unsere Kunden der letzten Jahre und man kann ihn bei uns bestellen. Das heißt, man muss schon auf uns aufmerksam geworden sein, bis man ihn denn dann bekommt und findet auch tatsächlich. Deswegen kommen dadurch keine neuen Kunden zu uns. Es hilft aber auch dort, wenn man noch mal was in der Hand hat, was Haptisches hat in der Flut der Online-Medien, ja nachher in dem Weg zur Buchung auch. Was wir haben, ist natürlich sind die sozialen Medien. Social Media ist unser Hauptkanal, egal ob es bei den Jugendlichen oder bei den Eltern ist in der Akquise. Da machen wir ganz, ganz viel, aber auch sonst in der Online-Auffindbarkeit. Wir bedienen so viele Kanäle, wie wir schaffen tatsächlich, um immer mal wieder Berührungspunkte mit dem Produkt zu schaffen. Weil am Ende des Tages ist unsere Zielgruppe sehr groß. Theoretisch sind es alle Kinder und Jugendlichen zwischen 9 und 17 Jahren, die mit uns reisen können. Und dort in den unterschiedlichen Punkten immer mal wieder Informationen zu streuen, der an den richtigen Punkten zu treffen, das ist eigentlich die Hauptaufgabe in der Akquise und die Kanäle, die wir da bedienen.
Und wie viele Follower habt ihr beispielsweise auf einem Kanal wie TikTok?
Ja, wir sind bei TikTok gerade, ich müsste jetzt lügen, aber zwischen 40 und 50.000 dabei. Bei Instagram bei circa 20.000. Wobei man natürlich auch heutzutage sagen muss, dass die Follower nicht mehr so viel aussagen. Das weiß auch jeder, der sich damit mehr auseinandersetzt heutzutage. Aber die Reichweiten sind schon ordentlich, die wir da erzielen nachher. Weil es aber auch eine Vielzahl an Content ist, den wir dort platzieren. Ne? Unsere Zielgruppe ist jung, die haben eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne in dem Bereich. Und das heißt, wir müssen immer mal wieder Impulse setzen. Wir posten täglich auf allen Kanälen, auf zumindest TikTok und Instagram, um da auch immer mal wieder im Gedächtnis zu bleiben nachher. Ja.
Dann lass uns doch gerne noch mal, wenn du magst, über ein paar persönlichere Dinge sprechen. Du bist ins elterliche Unternehmen eingestiegen und hast da sukzessive auch immer mehr Verantwortung übernommen, wenn ich das richtig
Ja.
verfolgt habe. Und nun ist das mit dem elterlichen Unternehmen und dem Nachwuchs ja immer so ein Thema. Was hat dich eigentlich bewogen, da überhaupt mal einzusteigen?
Ja, also man könnte sagen, ich war nie Fan davon, wirklich bei uns einzusteigen.
Okay.
Das heißt, es gab eher andere Pläne dabei. Liegt aber nicht daran, dass ich nicht begeistert von unserem Produkt bin, sondern einfach, weil man ja auch irgendwie seinen eigenen Weg gehen möchte im Leben. Habe nichtsdestotrotz aber seitdem ich 18 bin in unseren Destinationen gearbeitet, als Betreuerin, als Campleitung, als ja, Küchenhilfe ganz zum Anfang und kennen daher ganz gut, was unser Produkt ist und auch irgendwie die Begeisterung dahinter. Aber ich wollte erst in eine andere Richtung gehen, bis ich dann nach meinem Studium festgestellt habe, dass eigentlich alles, was mir Spaß macht, was mir liegt, ich habe zuletzt strategisches Marketing studiert, und kenne unser Produkt. Ich kann das hier umsetzen, und ja, dass das vielleicht doch der richtige Platz nachher für mich ist, bis ich dann hingekommen bin.
Okay, und wenn man dann so einen Generationswechsel im Unternehmen ja gestaltet, dann gibt es ja immer mindestens mal zwei Akteure dabei, ne? Den oder die eine, die Verantwortung übernimmt und den oder die andere, die Verantwortung abgibt oder abgeben muss, damit das funktioniert. Wie ist das bei euch gelaufen?
Mein Vater war bis zu dem Zeitpunkt, als wir in die Übergabe gegangen sind, alleiniger Geschäftsführer. Das heißt, er ist derjenige, der übergibt dabei. Es war aber schon recht zeitnah klar, dass ich das nicht alleine machen werde. Einfach weil unser Unternehmen auch so eine Größe erlangt hat, dass das alleine auch nicht machbar ist und wir auch in so vielen Bereichen es einfach nur Sinn macht, mehrere Köpfe an Bord zu haben, um unterschiedliche Themen auch aufzuteilen. Dementsprechend sind wir jetzt zu dritt, also aktuell mit meinem Vater noch zu viert. Ich mache das zusammen mit Florian, der schon ganz lange ein Freund der Familie ist, und Sebastian, der schon seit über 20 Jahren auch im Unternehmen arbeitet, auch erst als Betreuer und dann im Personalbereich bei uns, der einfach sehr viel Erfahrung auch mitbringt. Und wir sind zu dritt jetzt aufgestellt für die Zukunft und übernehmen gerade, ja.
Was hat sich denn, seit ihr die Verantwortung übernommen habt, im Unternehmen eigentlich verändert? War das wirklich ein Umbruch oder eher so eine schleichende Entwicklung?
Ja, die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil man schon sagen kann, es sind jetzt ungefähr 6 Jahre, seitdem wir das zusammen machen, hat sich ganz, ganz viel verändert in unserem Unternehmen. Aber ich glaube nicht, dass das alleinig nachher auf diese Übernahme zuzuschreiben ist, weil natürlich die Pandemie in der Zeit war. Wir haben einen großen Wachstum in den letzten Jahren hingelegt, was ganz aus der Sache heraus strukturell viele Dinge im Unternehmen verändert. Aber ich würde es eher darauf lenken, dass es genau zum richtigen Zeitpunkt war, dass wir gewechselt haben, Verantwortung auch aufgeteilt haben in den Bereichen, um uns da gut aufzustellen für. Was auf jeden Fall Punkte sind, die auf den Generationenwechsel hinzuführen sind, ist sicherlich, dass wir näher an unserer Zielgruppe wieder dran sind, näher an unseren Mitarbeitenden. Ich glaube, dass nicht nur im Tourismus, sondern
Ergibt
generell
sich schon
das ein Punkt
altersbedingt so ein
ist. Genau,
bisschen, ne?
altersbedingt ist das schon ein Punkt. Aber ja, dann, dass man da einfach näher an den Ansprüchen und an den Veränderungen dran ist. Ja, und die ja unterschiedliche Einblicke mit reinbringen.
Dann lass uns doch vielleicht noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Zum einen im Hinblick auf den Jugendreisemarkt allgemein, zum anderen aber natürlich auch im Hinblick auf euer Unternehmen. Wie wird sich der Jugendreisemarkt in den kommenden Jahren deiner Einschätzung nach weiter verändern und wie stellt ihr euch darauf ein?
Ja, ich glaube, die Veränderung ist geprägt durch eine Herausforderung, die wir jetzt so noch gar nicht genannt haben. Und das ist tatsächlich die Destinationsbeschaffung bei uns. Jugendtourismus hat immer ein paar Probleme, wirklich Destinationen zu finden, die auch gewollt sind, größere Jugendgruppen aufzunehmen. Das, glaube ich, kann sich jeder vorstellen, der
Okay.
mit der Familie schon mal auf dem Campingplatz unterwegs war. Man ist nicht erfreut, neben den 200 Jugendlichen Camp seinen Wohnwagen aufzustellen oder sein
Verstehe.
Zelt aufzubauen. Auch wenn man vielleicht da sagt, okay, das ist cool, was die machen, oder es ist gut, dass es sie gibt. Aber Campingplätze sind immer ein bisschen skeptisch nachher dabei. Und zusammen mit diesem Campingboom, den es jetzt auch seit Corona gibt oder gab, ist das immer schwieriger geworden. Also es ist eine große Herausforderung, die unsere Branche da hat, wirklich Destinationen zu finden, die auch zum einen für Jugendliche geeignet sind und zum anderen dann auch bereit sind, solche Gruppen aufzunehmen. Das heißt, es wird meiner Meinung nach mehr in die Rolle gehen, wer kann auch was anbieten in dem Bereich, wer hat da die besten Unterkünfte nachher für. Es ist so, dass wir jetzt in Grömitz an der Ostsee auch ein Jugendcamp übernommen haben komplett, was wir gerade sanieren, um dem entgegenzutreten auch ein bisschen.
Um das selbst in der Hand haben zu
können. Genau, richtig, ja. Was natürlich ein riesiger Schritt für uns ist, aber schon die Zukunft da auch ein bisschen mitgestaltet nachher. Ja, und das ist ein Punkt, der wird unsere Branche auf jeden Fall weiter beschäftigen dazu. Ansonsten ist die Nachfrage weiterhin hoch Richtung Jugendreisen. Es geht, glaube ich, darum, wer ein gutes, qualitatives Produkt dort auch auf die Beine stellen kann, weil auch durch die Berichterstattung, aber auch ansonsten Eltern sensibel sind, ne? Sie wollen wissen, was mit ihrem Kind passiert. Das ist das Wertvollste, was sie haben. Und das ist auch richtig so, ne? Dass man sich da auf Standards einigen kann, die auch eingehalten werden. Das ist ein sehr verantwortungsvolles Produkt, was wir haben. Und da auch der Schwerpunkt in der Zukunft mehr hingeht in der Branche.
Also eine echte Lernerfahrung war jetzt tatsächlich für mich, dass das Thema der Nachfrageseite, sondern auf der Angebotsseite liegt, ne? Also
ja.
Das hätte man jetzt erstmal nicht so vermutet, aber so, wie du es geschildert hast, ist das natürlich völlig plausibel. Liebe Franzi, verbunden mit dem Hinweis, dass ihr zwar überwiegend direkt vertreibt, aber für die Zusammenarbeit mit Reisebüros durchaus offen seid,
absolut,
wie wir im Vorgespräch schon geklärt haben, danke ich dir sehr herzlich für die spannenden Einblicke.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Die Branche von neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.